Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Safety Talk. Pilotinnen und Piloten erzählen von spannenden Vorfällen und was sie daraus gelernt haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fliegermagazin-Podcasts. Mein Name ist Martin Schenkemeier, ich bin freier Autor beim Fliegermagazin und schreibe die Texte in der Rubrik Unfallakte. Und so liegt es nahe, dass sich in der heutigen Episode des Podcasts auch alles rund um das Thema Flugsicherheit drehen wird. Und nicht nur das, mit dieser Episode wollen wir den Auftakt zu einer neuen Podcast-Reihe mit dem Titel Safety Talk begründen. Die Idee dabei ist, Pilotinnen und Piloten einzuladen, die von Flügen erzählen, bei denen nicht alles so gelaufen ist wie geplant. Wir wollen hier erfahren, was passiert ist, warum es passiert ist, wie der oder diejenige reagiert hat und was er aus dem Vorfall gelernt hat. Denn eins steht fest, in unserer Fliegerei wird immer noch viel zu wenig über solche Flüge bzw. Unfälle und Zwischenfälle gesprochen. Sei es, weil man sich für das, was passiert ist, schämt oder, und das ist noch schlimmer, weil man eine Strafe fürchtet. Das wollen wir ändern und mit diesem Podcast einen Beitrag zu einer offenen Gesprächskultur in der Luftfahrt leisten. Es geht hier nicht darum, Schuldige zu finden oder sich an Besserwisserei zu ergötzen, denn jeder von uns kann am Ende der Nächste sein, dem irgendwas passiert, was er sich so nicht vorgestellt hat. Es lässt sich nun mal einfach nicht verhindern. Wichtig ist jedoch, dass wir daraus lernen und im Idealfall auch andere an diesen Learnings teilhaben lassen. Dabei sind für diesen Podcast nicht nur Unfälle von Interesse, sondern auch vermeintlich harmlose Vorfälle, wie zum Beispiel eine Kabinentür, die nicht richtig verschlossen war und beim Start aufgegangen ist, oder aber eine Vergaservereisung. Denn am Ende ist nicht nur interessant, was passiert ist, sondern vor allem, welche Entscheidungsprozesse danach abgelaufen sind und wie das Ganze ausgegangen ist. Wenn es also auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Unfall oder Zwischenfall erlebt haben oder auch sonst irgendwas Spannendes auf Ihren Flügen passiert ist, über das Sie gerne in diesem Podcast sprechen möchten, so schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Die Mailadresse finden Sie auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Doch genug der grauen Theorie jetzt. Wir haben heute eine Pilotin zu Gast, die bei der Landung einer Roman DR-300 einen kleinen Schreckmoment erlebt hat. Doch dazu hören wir später mehr. Zunächst mal herzlich willkommen, Janine. Freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin super gespannt, wie das jetzt hier so ablaufen wird.
Ja, das bin ich auch. Genau, bevor wir jetzt zu diesem konkreten Ereignis kommen, zu der Landung, die ich gerade eben erwähnt habe, erzähl uns doch mal ein bisschen von dir und deiner fliegerischen Laufbahn, nämlich wie bist du zum Fliegen gekommen, wo fliegst du, was für Flugzeuge fliegst du im Moment?
Ja, also mein Name ist Janine, ich bin 38 Jahre alt, ich fliege in Porta Westfalica. Ich bin verheiratet und habe eine kleine Tochter und mit Fliegen angefangen habe ich schon 2004 mit 17 Jahren, da habe ich nämlich mit Segelflug begonnen. 2014 habe ich dann Felix kennengelernt, meinen jetzigen Ehemann, und der hat mich ja zur Motorfliegerei gebracht. Ich bin da in so eine richtige Flieger-Schwiegerfamilie reingeraten. Meine Schwiegermutter fliegt, mein Schwiegervater fliegt, mein Mann fliegt, der Hund fliegt, alle fliegen, und so hatte ich irgendwie gar keine andere Chance, als auch motorisiert unterwegs zu sein. Und ja, so ist das gekommen. Wir haben so unsere ersten Dates im Flieger auf dem Weg zu irgendeiner Nordseeinsel verbracht, und ja, da habe ich meine Begeisterung quasi nicht nur für den Mann, sondern auch für das motorisierte Fliegen entdeckt. Und ja, wollte mir so diese Welt des Motorfliegens auch erschließen. Also ich fand das halt alles super spannend, so diese ganzen navigatorischen Aspekte, die Funkerei, dann alleine überhaupt erstmal, dass man ein Ziel vorher festlegt und da auch ankommt. Das war mir jetzt so als Segelflieger auch ein völlig neues Konzept. Und ja, so habe ich dann 2015 angefangen, Motorsegler zu schulen. Und 2017 habe ich dann weitergemacht mit Motorflug. Und inzwischen betreiben Felix und ich, ja, haben wir uns einen Traum erfüllt und betreiben zusammen eine kleine DR-300 Robin, einen kleinen Knickflügel.
Okay, das ist ein sehr schönes Flugzeug, muss ich direkt schon mal sagen. Ja, interessant. Also du bist eine Vollblutfliegerin, kann man glaube ich sagen. Hast eine Fliegerfamilie, das ist, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Gab es in deiner fliegerischen Laufbahn irgendwelche prägenden Personen? Gibt es bestimmte Flugzeuge oder Erlebnisse, die dich geprägt haben, wo du sagst, Mensch, das trage ich bis heute in mir, das hat mir eine Menge mitgegeben. Ist da irgendwas, was du uns dazu noch erzählen kannst?
Also was die prägenden Flugzeuge angeht, bin ich auf jeden Fall so ein richtiger Robin- und Knickflügel-Fan. Also ich habe meine Motorflugausbildung auf einer DR-300 auf einer DR-400 geflogen, so richtig das klassische Vereinsschleppflugzeug, das für sämtliche Zwecke in Vereinen genutzt wird, unter anderem eben für die Schulerei. Und da habe ich so meinen ersten Alleinflug drauf gemacht, meine ersten Überlandflüge, meine ersten Inselflüge. Und dadurch, dass wir jetzt die DR-300 haben, ist das einfach so total mein Herzensflieger. Ich bin so mit den Knickflügeln verwachsen, möchte ich sagen. Und was prägende Personen, ja, auf jeden Fall mein Mann Felix, der mich natürlich zu dieser ganzen Geschichte erstmal gebracht hat. Und dann würde ich auch noch sagen, prägend beim Motorflug beeinflusst hat mich mein Fluglehrer Sandro, mit dem ich die Motorflugausbildung gemacht habe und mit dem ich auch heute immer noch viel unterwegs bin, der auch immer noch mal so ein offenes Ohr hat für irgendwelche Fragen, Probleme, Nöte. Wir werden am Flugplatz schon mal, mir fällt es gerade nicht ein, wie heißen noch mal diese beiden Opas aus der Muppet Show, die da auf dem Balkon sitzen?
Oh, da bin ich auch überfordert, ehrlich gesagt. Ah, aber ich habe das Bild vor Augen, ja. Kann mir also vorstellen, was du meinst.
Okay, also der Running Gag ist schon immer, Sandro und ich, wir sind wie die beiden Opas aus der Muppet Show, wenn wir dann anfangen, die Robin fertig zu machen, um irgendwo zum Kaffee trinken hinzufliegen. Also ja, ist schon eine ganz lustige Sache.
Okay, ja, lustig. Also bist du Knickflügel begeistert? Das habe ich jetzt schon mal verstanden.
Absolut. Habe ich das mehr als einmal erwähnt?
Ja, das hast du. War nicht zu überhören. Ich kann es nachvollziehen. Tolles Flugzeug. Und du bist jetzt Inhaberin eines PPLA, ist das richtig?
Ich habe einen Lappel.
Ein Lappel, ja. Okay. Und einfach, weil es mich interessiert, hast du noch Ambitionen, weitere Berechtigungen zu erwerben, Lizenzen? Oder sagst du, nee, damit bin ich erstmal fein, genieß das?
Also was das rein Fliegerische angeht, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ob ich das jetzt nochmal aufstocken will zu einem PPLA, aber um ehrlich zu sein, die Ambitionen, die ich so habe fliegerisch, die sind mit dem Lappel total abgedeckt. Also da habe ich jetzt ja keine Ambitionen weiterzumachen. Was auf jeden Fall noch fehlt, ist eine Schleppberechtigung. Ich habe mit Segelflug angefangen und ich habe einen Motorflugschein, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht ein Segelflugzeug geschleppt und das muss ich auf jeden Fall noch ändern. Das habe ich mir noch fest vorgenommen.
Okay, also eine Schleppberechtigung kommt noch.
Die muss noch her.
Da habt ihr auch das richtige Flugzeug für.
Ja. Absolut.
Schleppkupplung ist vorhanden?
Ja.
Ah ja, perfekt.
Und es ist ja Felix geheimer Traum, dass ich ihn dann mal an den Himmel ziehe, damit er Kunstflug im Segelflieger machen kann.
Ah,
das
ja.
Steht noch aus.
Ja. Okay,
steht noch auf der Bucketlist.
Der Traum sollte ja dann zu erfüllen sein. Dann noch eine Frage, Jenny. Du hast das Fliegen wahrscheinlich in einem Verein gelernt, ist das richtig? Oder war das an der Flugschule?
Ich habe es im Verein gelernt, genau. So der klassische Vereinsweg eben vom Segelflug über Motorsegler zum Motorflug.
Okay. Und dann noch eine letzte Frage, bevor wir vielleicht zu der Landung kommen, von der wir eingangs berichtet haben. Das Thema Flugsicherheit bei euch im Verein, wie bist du damit in Kontakt gekommen? Wie wurde das gehandhabt? Einfach mal rein Interesse halber. War da ein offener Umgang oder hat da eher so jeder seins gemacht? Wie ist das da so im Verein gewesen?
Also ich würde sagen, grundsätzlich ist es schon auf jeden Fall ein Thema, Dinge auch anzusprechen. Wir haben auch immer zum Saisonbeginn so dieses ganz klassische Sicherheitsbriefing, so ja, Refresher für alle, worauf gilt es zu achten beim Fliegen und auch am Boden und im Umgang mit den Flugzeugen. Und also ich würde sagen, es ist schon grundsätzlich stets auf der Agenda. Das, was ich da jetzt noch erlebt habe, kommen wir ja gleich zu, hat mir aber auch noch mal gezeigt, dass viele Leute ähnliche Erlebnisse hatten wie ich, von denen man aber einfach noch nie gehört hat und wo irgendwie nie großartig drüber erzählt wurde. Aber wenn dann einer anfängt, irgendwie, weiß ich nicht, so wie ich in dem Fall, mit Tränen im Vereinsheim zu stehen und zu sagen, mir ist gerade das und das passiert, dann kommen plötzlich dann doch die ein oder anderen Geschichten so, ach ja, ich glaube, das ist mir auch schon mal passiert.
Mhm.
Oder es ist mir schon mal fast passiert. Oder also das hat mich überrascht.
Ja. Ja, das finde ich sehr interessant und kann ich selber gut nachempfinden, weil ich bin auch in der Vereinswelt unterwegs und auch mir sind natürlich schon Dinge passiert, die nicht so gelaufen sind, wie sie geplant waren. Und wenn man dann mal unter Fliegerkameraden den ganzen Mut zusammennimmt und davon erzählt, dann ist auch mir genau das Gleiche schon passiert, dass andere gesagt haben, oh Mensch, da bist du nicht mit alleine, das ist hier schon 3-4 Mal passiert, mir selber schon 2 Mal. Und es erleichtert, also kann ich nur sagen, mich erleichtert das dann auch immer irgendwie und ich finde, das ist dann ein toller Austausch.
Ne? Ja, genau, würde ich auch sehen. Also man gönnt ja niemandem was Schlechtes, überhaupt nicht, aber dann einfach zu hören, okay, man ist nicht alleine doof oder alleine irgendwie, ja, passieren einem Dinge, sondern, also wir kochen alle nur mit Wasser, auch in der Luft. So.
Ja, das ist, heißt, damit hast du es auf den Punkt gebracht, glaube ich. Das ist war dann auch bei mir immer die Erkenntnis. Alle kochen wir nur mit Wasser. Und man kann trainieren, eine gute Flugausbildung genießen und sich auf alles Mögliche vorbereiten, aber am Ende sind wir irgendwie alle Menschen, die einen Fehler passieren können. Ne? Ja. Oder denen nicht nur Fehler passieren können oder denen einfach Dinge widerfahren, die so nicht geplant waren. Genau.
Ja.
Ja, dann lass uns doch mal über dieses Ereignis sprechen, was dir passiert ist oder was bei dir was dir widerfahren ist, und zwar besagte Landung. Bevor wir jetzt auf die Landung selber zu sprechen kommen, hol uns doch mal so ein bisschen ab, was das überhaupt für ein Tag war. Was hattest du an dem Tag vor? Von wo nach wo wolltest du fliegen? Bist du alleine geflogen? Wie war das Wetter? Einfach, dass wir und die Hörerinnen und die Hörer einfach mal ein Bild davon kriegen, was du da so vorhattest.
Ja, gerne. Also der Tag, das war ein Sonntag und es war gar nicht so der Sonntag, an dem man morgens aufsteht, rausguckt und denkt, boah, heute gibt's nur eine Option, ich muss fliegen. Also so ein Sonntag war es eben gerade nicht. Ich hatte das Fliegen nicht geplant, sondern ich hatte einen ganz normalen Tag zu Hause geplant. Ich war mit meiner Tochter zu Hause, ich war auch alleine mit ihr zu Hause, mein Mann war unterwegs. Und ja, so plätscherte einfach der Tag so vor sich hin. Irgendwann haben wir uns dann angezogen, sind mal rausgefahren zum Platz. Und das Einzige, was diesen Sonntag bemerkenswert gemacht hat, war die Tatsache, dass ich wahnsinnig schlechte Laune hatte. Okay. Also es war so ein undefinierbarer Sonntag. Und wie das dann auch jeder, der Kinder hat oder auch kleine Kinder, der weiß, das können auch schwierige Sonntage werden, wenn die da so mit ihren Launen um die Ecke biegen. Und irgendwann hat sich für mich einfach im Lauf des Tages so rauskristallisiert, ich muss heute noch in die Luft. Ich muss noch mal was anderes sehen. Ich brauche das noch mal für mich einfach selber noch mal im Viereck zu fliegen. Und ich hatte also gar nichts Großartiges vor. Ich wollte nirgendwo hinfliegen. Es war keine Riesentour oder sonst irgendwas, sondern es war einfach ein Lokalflug um den eigenen Kirchturm. Und meine Tochter wollte nicht mitfliegen. Und deshalb musste ich dann erstmal am Flugplatz nochmal gucken, wer da auf sie aufpassen kann. Und es war relativ starker Seitenwind, aber jetzt nicht so, dass ich mir da Gedanken gemacht hätte. Also ja, Waldseitenwind, okay, kommen wir schon mit klar. Und dann habe ich ausgeräumt und habe mich reingesetzt und ja, bin dann losgerollt. Das Wetter war, also ja, war sonst nicht schlecht. Also es war bedeckter Himmel, bewölkter Himmel, aber eine hohe Bewölkung bei guter Sicht. Und wie gesagt, relativ strammer, starker Seitenwind. Aber der kam mir sehr konstant vor und deswegen, also nicht böig, ruppig oder so. Deswegen habe ich mir da jetzt keine besonderen Gedanken gemacht. Und ich bin dann auch gestartet. Und wie das so ist, wenn es sehr windig ist, man ist dann irgendwie schnell vom Boden weg und denkt dann so im ersten Moment auch so, ach ja, jetzt in der Luft, jetzt geht's los. Und in der Luft stellte sich dann aber ziemlich schnell raus, dass es doch sehr böig war. Also es war richtig ruppig, böig. Es war irgendwie, also hätte ich das vorher so erahnt, wäre ich, glaube ich, am Boden geblieben, weil es so gar nicht ein Flug war, der einem irgendwie zu einer Entspannung und Seelenruhe helfen kann. Also es gibt ja so Flüge irgendwie im Sonnenuntergang, die einen dann so richtig runterbringen. Und das war genau so ein Flug nicht. Also ich hatte schlechte Laune, bin ins Flugzeug eingestiegen und war dann in einer richtig ruppigen Luft unterwegs.
Okay, also das war anders geplant. Es war nicht so entspannt, wie du dir das gewünscht hast.
Genau,
in dem Moment.
Also das war schon mal Nummer eins. Aber ich habe mir dann Musik auf die Ohren gemacht und bin dann erstmal ein bisschen rumgeflogen. Und ja, es hat halt ein bisschen geschüttelt und gerumpelt. War jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Aber ja gut, ich war halt erstmal unterwegs. Aber ich bin dann auch nicht so lange geflogen, wie ich es vorhatte. Ich dachte, ich mache so kleine Runde, halbe, dreiviertel Stunde, aber ich glaube, ich war keine halbe Stunde in der Luft, da hatte ich dann auch echt, also war ich dann durchgeschüttelt genug und bin dann wieder so Richtung Platzrunde und wollte dann auch wieder runter. Und also ich wollte dann auch wieder runter. Ich habe mich auch gefreut, dann auch bald wieder unten zu sein. Ja.
Okay, ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Also du bist dann letztendlich nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine Runde um den Block geflogen. Kleinen Vergnügungsflug, der dann nicht das Vergnügen war, was du dir erhofft hast. Und sag nochmal ganz kurz, was war das für eine Jahreszeit, dass man da nochmal eine Idee hat?
War das war Sommer.
War ein Sommerflug. Ja. Okay.
War Sommer.
Ja. Und ja, dann bist du also zurückgekommen, hast dich auf die Landung gefreut. Was ist dann passiert? Du hast zur Landung angesetzt. Hol und, oder ja, führ uns da mal durch, was ab dann so vorgefallen ist.
Also ich kann mal im Gegenanflug wieder anfangen. Also ich war im Gegenanflug zur Piste 2-3 in Porta. Und wenn man also Richtung 2-3 guckt, hatte ich Wind von rechts, also aus Norden. Und ja, dann bin ich durch den Gegenanflug erstmal geflogen und da habe ich schon gemerkt, es ging hoch und runter und hin und her. Und also je tiefer ich kam und auch so auf Platzrundenhöhe, da hat der Wind wirklich richtig gebeutelt. Und ich wusste schon, was mir blüht. Jeder kennt ja so die Ecken an seinem eigenen Heimatplatz, wo dann da irgendwelche Verwirbelungen bei welchem Wind stehen, das weiß man ja. Und ich bin da rumgeflogen und dachte schon so, ja, hier, gleich gibt es da vorne nochmal einen aufs Dach und dann da nochmal. Und es war auch wirklich genauso. Also im Queranflug und so die letzte Kurve in den Endanflug, ich war da nur am Knüppeln und dann war die Fahrt wieder weg und dann war sie wieder da. Und also es war wirklich, ja, es war nicht entspannt. Ich hatte immer noch schlechte Laune.
Ist nicht besser geworden.
Es ist nicht besser geworden. Ja. Aber ich hatte so im Anflug, also ja, ich hatte schlechte Laune. Aber es war jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ich bin da jetzt irgendeiner Situation nicht gewachsen. Also bei Seitenwind habe ich es als Segelflieger so gelernt, dass ich die Nase in den Wind halte. Also ich mache das nicht hier mit Fläche in den Wind oder so, sondern ich schiebe die Nase in den Wind und kurz vorm Aufsetzen nehme ich sie dann wieder gerade. Und das war jetzt eben auch diesmal mein Plan. Dieses Verfahren mache ich seit 2004, hat immer gut geklappt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie überfordert bin mit der Landung an sich bei Seitenwind und dem ruppigen Wetter.
Also du hast jetzt zu keinem Zeitpunkt gedacht, so, jetzt muss ich gleich durchstarten, das wird hier nichts. Sondern du dachtest, jawohl, alles läuft so weit. Ist zwar ruppig, aber läuft nach Plan und das wird irgendwo eine erfolgreiche Landung.
Ja. Also ich glaube, ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht wird es keine schöne Landung.
Okay,
ja, vielleicht wird sie nicht so schön.
Das ist ja
aber manchmal bei Seitenwind so. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt gleich durchstarten muss, weil irgendwas völlig aus dem Ruder läuft. Zumindest nicht, was mein Können angeht. Vielleicht würde ich rückblickend gesehen, würde ich glaube ich mit dem Wissen, das ich heute habe, doch durchstarten, allein wegen des Mindsets, das ich einfach hatte. So dieses, oh Mann, was soll denn das jetzt hier mit dem Wind? Es kann doch nicht wahr sein. Ich wollte jetzt einfach nur fliegen und jetzt habe ich hier so eine Kacke. Und also so mit so einem Mindset sollte man einfach irgendwie nicht landen. Das habe ich für mich noch daraus mitgenommen. Aber ich erzähle erst mal weiter.
Okay,
die Leute wissen ja
noch
gar nicht, was überhaupt passiert.
Genau, ja, richtig. Ja, erzähl mal weiter, dann.
Also ich bin dann halt weiter angeflogen und ich habe schon gemerkt, ja gut, das wird vielleicht keine schöne Landung. Ich habe es auch einfach überhaupt nicht gut hingekriegt, den Anflug stabil zu halten, also wirklich mit einer konstanten Geschwindigkeit anzufliegen. Und es ist nach hinten raus einfach so gekommen, dass ich wirklich im Abfangbogen zu schnell war. Ich bin zu schnell aufgesetzt, was für sich genommen jetzt, glaube ich, kein Problem gewesen wäre, sondern dann rollt man einfach nach hinten aus oder man schwebt vielleicht ein bisschen länger, setzt nicht akkurat auf, aber es ist ja jetzt noch kein Grund, dass irgendwas Schlimmes passiert. So. Das ist eigentlich das, was ich falsch gemacht habe, würde ich sagen. Und ja, dann bin ich aufgesetzt und ich habe schon gemerkt, ja, sie hat noch so sehr viel Luft unterm Flügel, sie ist noch so sehr leicht auf dem Fahrwerk und dann wollte ich anbremsen. Dazu muss man sagen, dass die DR300 in der Mitte einen Bremshebel hat.
Ja.
Das heißt nicht wie bei der 400, man bremst mit den Fußspitzen, sondern die DR300 hat einen Bremshebel in der Mitte, den ziehe ich und dann werden beide Fahrwerke angebremst, rechts und links.
Okay.
Und ja, diesen Hebel habe ich gezogen und ich habe gemerkt, ja, sie eiert irgendwie so ein bisschen rum, was mich dann dazu veranlasst hat, mehr zu ziehen.
Okay, ja.
Also stärker zu bremsen. Und dann war es ehrlich gesagt nur so ein Wimpernschlag und ehe ich mich versah, ist dieses Flugzeug nach links von der Piste abgebogen, muss man wirklich sagen. hat einen totalen Abgang gemacht, ist durch den Grünstreifen zwischen den Landereitern durch. Ich habe noch so ein Standbild davon vor Augen, wie da so eine Horde Wildgänse saß, die so in alle Richtungen nach links und rechts so vor mir weggeflattert sind. Und zum Stehen gekommen bin ich dann quasi auf dem Rollweg entgegen der Rollrichtung.
Okay.
Da stand ich dann und dachte, okay, was war das denn jetzt?
Okay, also das nochmal ganz kurz für mich, da nochmal einzugreifen. Du hast nach dem Aufsetzen gemerkt, das Flugzeug gerät ein bisschen in Schlingern, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann war deine Idee, um das sozusagen zu verringern, zu unterbinden, zu bremsen. Und dadurch wurde es dann eigentlich eher schlimmer. Das richtig verstanden, ja. Okay, alles klar. Und du sagst, du bist entgegen der Rollrichtung zum Stehen gekommen. Also das Flugzeug hat sich dann auch nochmal um 180 Grad gedreht. Oder entgegen der Rollrichtung?
Entgegen der Rollrichtung, also auf dem Rollweg.
Okay.
Wäre ich jetzt normal gelandet, wäre ich ja andersrum zurückgerollt. Und so habe ich jetzt die Abkürzung genommen durch den Grünstreifen und stand dann auf dem Rollweg entgegen der Rollrichtung.
Okay, verstanden.
Also in Landerichtung auf dem Rollweg.
Also es gab im Prinzip keine Drehung in dem Sinne, sondern
du
bist...
Nein, um Gottes Willen, zum Glück nicht, nein. Also es war wirklich, also nur in Anführungsstrichen dieser... Ja, Kontrollverlust definitiv. Ich habe auf dem linken Platz gesessen und war aber Passagier. Ich hatte das, was passiert, in dem Moment nicht mehr unter Kontrolle. Von einem auf den anderen Moment ist sie von der Piste nach links runtergeschossen und ich konnte es nicht mehr kontrollieren. Ich konnte sie nicht auf der Piste halten. Ja.
Mhm, verstanden. Was ist dann passiert? Du hast da gestanden auf dem Rollweg. Wahrscheinlich erstmal ein Schockmoment, nehme ich an. Was hast du dann gedacht? Also wie bist du da direkt in Analyse gegangen und hast dir überlegt, was ist hier gerade passiert, bist durchgegangen, was die Ursachen gewesen sind, oder warst du erstmal so perplex, dass du zum Hangar geholt bist oder wie auch immer? Erzähl uns mal, was dann passiert ist.
Also in dem Moment, wo ich die Piste verlassen habe, mir war klar, okay, ich habe es hier gerade nicht mehr unter Kontrolle. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich ein paar Mal noch mal nach dem Gas gegriffen habe, um wirklich zu verifizieren, dass es im Leerlauf ist.
Okay.
Mhm. Also wirklich so Gas raus. Ist das Gas raus? Ja, das Gas ist raus. Mhm. Nicht, dass ich da irgendwie noch mit Halbgas irgendwie unterwegs bin und es gar nicht merke. Also das war so Nummer eins, weil in dem Moment, wo die Energie nicht hinterherkommt, ist es ja irgendwann auch mal vorbei.
Das sollte man meinen, ja.
So, genau. Und so ist es dann ja zum Glück auch passiert. In Porta haben wir das Glück, da steht, weiß nicht, kein Deich, keine Wand. Unsere Landereiter sind auch nicht betoniert oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich, ich hatte eine totale Auslauffläche, zum Glück. Und so bin ich dann auf dem Rollweg zum Stehen gekommen und dann wirklich erstmal so einen Moment stehen geblieben. Was war das jetzt? Links und rechts geguckt, wo bin ich, wo habe ich Platz? Und dann habe ich erstmal das Gas wieder reingeschoben, umgedreht, bin dann zurückgerollt und ich habe dann meinen Mann angerufen, der am Vereinsheim war. Also beim Rollen übers Headset habe ich ihn angerufen und er ist dann schon drangegangen mit, was war das denn?
Charmant,
ja. Und was war das denn? Ja, keine Ahnung. Ich hatte keine Antwort darauf. Also ehrlich gesagt hatte ich keinen blassen Schimmer, was falsch gelaufen ist.
Okay, interessant. Ja.
Und mein erster Impuls war dann ja wieder rauf aufs Pferd. Eigentlich kannst du jetzt hier direkt am Rollhalt, kannst du wieder aufrollen und nochmal. Aber auf dem Weg dahin, während ich so gerollt bin, ist dann so das Adrenalin auch irgendwie... Ja, ich weiß gar nicht. Also irgendwie, mir ist dann kurz bewusst geworden, was gerade so passiert war. Und ich war dann auch einfach nicht mehr in der Lage, nochmal zu starten, weil ich auch dachte, ja, aber was willst du jetzt nochmal starten? Du weißt ja gar nicht, was passiert ist und was du falsch gemacht hast.
Okay.
Und wie du es hättest verhindern können.
Ja.
Also ich war wirklich so, das war so völlige Ratlosigkeit.
Ja.
Und ich bin dann zurückgerollt und Felix hat mich da in Empfang genommen und... Das ist heute noch so ein kleiner Running Gag, weil er behauptet, es wäre so nicht. Aber ich sage, seine erste Frage war der Propeller am Boden?
Da fürchtete, dass es teuer wird.
Ja, aber also er behauptet, so war es nicht, sondern er hat schon erstmal gefragt, ob alles okay ist. Und also ich kann mich daran nicht erinnern.
Okay, bleibt ungeklärt.
Es bleibt ungeklärt, wie es jetzt genau gelaufen ist. Aber der Propeller war nicht am Boden, zum Glück. Die Spitzen waren so ein bisschen grün, aber ansonsten, vom Rasen halt. Aber ansonsten, er hatte keine Berührung. Ich bin auch nirgendwo angeeckt. Es ist nichts passiert, außer dieser kurzzeitige Kontrollverlust.
Okay, was ich total spannend finde gerade ist, dass du intuitiv erstmal gedacht hast, ja, ich fliege jetzt nochmal eine Runde, was ja tatsächlich eine Reaktion ist, die, glaube ich, viele haben und die ja gar nicht schlecht ist, wenn einem sowas widerfahren ist, damit man nicht erst in so eine, sag mal, Angstspirale kommt im Nachhinein. Aber ich glaube, bei dir war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine Besonderheit, dass du dir ja erstmal gar nicht erklären konntest, was ist passiert. Und das finde ich spannend, weil in der Regel ist es ja schon so, wenn es zumindest eine Fehlbedienung ist oder wie auch immer, dass man meist ja schon weiß, ah Mist, da habe ich gerade was falsch gemacht. So, und jetzt fliege ich nochmal eine Runde und mache es besser, um mir auch irgendwie selber zu zeigen, ich kann es. Und das war ja bei dir nicht der Fall, weil du es dir nicht erklären konntest. Das wollte ich gerade einfach nochmal hervorheben, weil ich glaube, das ist schon, ja, kommt nicht, ist wahrscheinlich nicht die Regel. In der Regel hat man vielleicht eine Idee, was passiert ist, ja.
Also, genau. Was ich wusste, war, ich hatte keinen stabilen Endanflug. Und dass die Fahrt rauf, runter, hin, her und mit dem Wind, dass es einfach sehr ruppig war und ich unten raus zu schnell war. Also das war mir schon klar. Und das wäre jetzt etwas gewesen, wenn ich nochmal gestartet wäre, worauf ich darauf hingewirkt hätte, dass das eben nicht nochmal passiert. Aber das ist ja jetzt noch nicht der Grund gewesen, warum ich die Piste verlasse. Zumindest ist mir das vorher noch nie passiert. Weil wenn jedes zu schnelle Aufsetzen dazu führt, dass man die Piste verlässt, da hätte man ja schon einige Schulflugzeuge vielleicht mal gesehen, wie sie links abbiegen oder rechts. Stimmt.
Also war so deine erste Analyse, okay, beim nächsten Mal würde ich irgendwie versuchen, einen stabileren Endanflug hinzukriegen, gerade was die Fahrt angeht.
Ja.
Aber ansonsten warst du da noch nicht weiter irgendwie mit
der gar nicht. Ursache-Analyse. Also wirklich überhaupt nicht. Und ich bin dann vor unser Vereinsheim vorgerollt, bin ausgestiegen. Inzwischen liefen mir auch die Tränen und Dann kam natürlich auch einige so, ja, was war das denn? Es hat gequietscht, gequalmt, geraucht und irgendwie stand das Flugzeug auf einmal ganz woanders. Und meine Antwort war, ja, ich weiß es nicht. Ich konnte sie halt nicht auf der Piste halten. Ja. Und dann haben wir verschiedene Sachen, also mein Fluglehrer Sandro war auch da. Und dann haben wir verschiedene Sachen so durchgespielt, was kann es gewesen sein? Ja, hat irgendwie das Bugrad, ist das Bugrad irgendwie eingehakt? Klemmte das Bugrad? Ist das beim Aufsetzen, dass du irgendwie direkt nach links von der Piste geschossen bist?
Also ihr seid dann sofort sozusagen in eine technische Analyse dann gegangen und oder habt erstmal versucht, technische Ursachen zu finden, auszuschließen. Das war dann der nächste Ansatzpunkt.
Gar nicht so speziell, sondern wir haben eigentlich alles erstmal in Betracht gezogen. Mhm. Also ich habe es natürlich auf den Seitenwind erstmal geschoben. So, ja, es war der Seitenwind, der hat mich irgendwie rausgedrückt. Dann so, ja, nee, aber wenn der Wind von rechts kommt, dann rollst du ja nicht nach links von der Piste, sondern der wird dich ja genau andersrum drücken. Dann wärst du ja eher nach rechts raus. Und dann, ja, also wie es halt, ich weiß nicht, ob das auch so ein vereinsspezifisches Ding ist, aber das, was mir dann da passiert ist, war erstmal Thema am Fliesentisch.
Ich glaube, allein der Fliesentisch ist vereinsspezifisch, von daher.
Stimmt, du kennst unseren Fliesentisch.
Ja.
Nein, aber also jeder hat halt irgendwie irgendwas spekuliert, was es gewesen sein könnte. Und mich hat das nicht weitergebracht, weil ich es immer noch nicht wusste. Mhm. Wir haben dann das Flugzeug erstmal zusammengerödelt, eingepackt und wir sind dann nach Hause gefahren. Und ich habe es zu Hause halt mit Felix noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und er sagte auch, ja, konntest du nicht irgendwie mit dem Seitenruder, mit den Pedalen, konntest du sie nicht auf der Bahn halten? Ich so, nein, es ging nicht. Also ich war immer so eine Viertelsekunde zu spät zum Gegenlenken. Also es passte einfach nicht. Ja. Sie hat sich aufgeschaukelt und dann habe ich gebremst und dann ist sie links ab. Und je mehr ich das dann auch immer wieder so erzählt habe, ist mir dann selber bewusst geworden, okay, der Hase liegt beim Bremsen im Pfeffer.
Mhm.
Weil ich gemerkt habe, je mehr ich bremse, und das ist mir dann auch intuitiv passiert, dass ich einfach die Bremse richtig gezogen habe, weil ich ja wollte, dass es anhält.
Ja.
Und das hat es eher schlimmer gemacht.
Eher schlimmer gemacht.
Und je mehr ich dann abends so mit Felix drüber geredet habe, desto klarer wurde mir das. Also irgendwas es muss was mit der Bremse zu tun haben.
Okay, und was ist dann passiert? Du sagst, du hast diese Erkenntnis sozusagen gewonnen und dann, was war der nächste Schritt in der Fehler in der Analyse?
Wir sind am nächsten Tag nochmal zum Flugplatz, haben ausgeräumt und das habe ich dann mit meinem Fluglehrer zusammen gemacht, mit Sandro. Wir sind nochmal eingestiegen, sind auf die Piste und haben, also wir wollten nicht starten, sondern mit einer ordentlichen Geschwindigkeit, also Vollgas rein bis zu einer Geschwindigkeit und dann haben wir sie angebremst und die Bremse einfach getestet bei hohen Geschwindigkeiten.
Okay.
Und man hat gemerkt, dass es immer so einen Impuls zur Seite gab. ja, dass einfach mit der Bremse irgendetwas nicht stimmte. Und mit dieser Erkenntnis bin ich dann abends wieder nach Hause zu meinem Mann, er ist Fluggerätmechaniker, deswegen hat er so ein bisschen den technischen Hintergrund, was Flugzeuge angeht. Und ich konnte ihn von meiner These überzeugen, dass halt irgendwas mit der Bremse ist. Und er hat dann das Wochenende darauf die Bremse auseinandergenommen und hat überall reingeleuchtet und geguckt und gemacht. Und es war dann so, hier ist nichts, ich finde hier nichts. Und so, ja, aber ich bin noch nicht zu blöd, bei Seitenwind zu landen. Das habe ich schon so oft vorher gemacht. Und sie hat sich so anders verhalten als sonst. Mhm. Und ich kenne dieses Flugzeug, ich fliege nur dieses Flugzeug. Ich weiß, wie die sich bei Seitenwind verhält. Mhm. Und das war total untypisch. Und dann hat er noch mal weiter. Und ich weiß nicht, was man alles an so einem Fahrwerk abschrauben kann, offensichtlich. Aber irgendwann erreichte mich dann ein WhatsApp-Bild mit einem Foto, das ich erstmal gar nicht so richtig identifizieren konnte, mit so einem Gestänge und dann hier und da und tralala und dann so eine Schraube eingekreist.
Okay.
Also der Fehler lag am Ende darin, dass auf der rechten Seite, auf der rechten Fahrwerkseite, eine Schraube, wo auch immer sie herkam, sich losgerödelt hatte. Und in dem Gestänge, also an dem Bremszylinder, sich verkeilt hatte. Und das führte dazu, dass bei Ziehen dieses zentralen Bremshebels die linke Seite stärker gebremst hat als die rechte.
Okay, wow. Hm.
Ja, gut. Und da ist natürlich Abbiegen dann vorprogrammiert.
Ja.
Und wenn man dann noch mehr bremst, so wie ich, weil man will, dass es anhält, dann biegt man noch stärker ab.
Ja, und vor allem, wenn die Geschwindigkeit oder die kinetische Energie noch entsprechend hoch ist, dann geht es noch mal ein bisschen
schneller. Ja. Ne? Also letztlich, das Bremsen war genau das, was dazu geführt hat, dass ich halt abgebogen bin.
Interessant. Also ich finde das wirklich gerade auch wirklich den Analyseprozess total interessant, dass du zuerst überlegt hast, Mensch, was hätte ich anders machen können fliegerisch, bist dann auf den Anflug gekommen, den irgendwie ein bisschen stabiler zu gestalten, aber dann irgendwann gesagt hast, nee, halt, stopp jetzt. Ich habe wirklich mein Verhalten analysiert, bin da nicht weitergekommen, da muss noch was Technisches sein. Das finde ich total spannend. Zeugt ja auch von deinem Selbstbewusstsein, dem Fliegerischen, was dann am Ende dazu geführt hat, dass man die Ursache gefunden hat. Ja, okay. Und dann hattet ihr die Ursache gefunden und dann warst du wahrscheinlich erstmal erleichtert, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, das total erleichtert, weil das natürlich schon ein Riesenknick im Fliegerego ist, ne? Kann man sich ja vorstellen, weil man auf einmal da durch den Grünstreifen saust.
Ja.
Ja.
Okay.
War auf jeden Fall eine Riesenerleichterung. Und so diese ganzen was ich mir auch noch für Theorien überlegt habe, warum es vielleicht doch meine Schuld gewesen sein könnte. Und dann war ich noch bei, ich war ja noch relativ schnell und der Wind kam von rechts und vielleicht hatte die rechte Fläche noch mehr Auftrieb und dann ist die schon nach vorne und dann hat die mich da runtergeschoben und dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen Querruder nach rechts. Und also so die wildesten aerodynamischen Thesen habe ich da rausgehauen. Sandro hat auch nur zwischendurch nur die Augenbrauen so hochgezogen, so nach dem Motto, ja, nee, ist klar. Ja, aber man sucht ja schon den Fehler erstmal bei sich. Und das ist ja auch, das muss man ja so sagen, wenn man sich Unfallhergänge mal anguckt, meistens ist es ja ein Pilotenfehler, dass wirklich das Flugzeug eine technische Ursache hat, das ist ja schon eher selten, oder?
Stimmt, das, statistisch gesehen ist das richtig, ja. Kommt natürlich immer wieder vor, aber ja, die Mehrzahl der Fälle sind auf menschliche Fehler zurückzuführen, das stimmt ja. Auch wenn wir die Frage eigentlich gerade schon beantwortet haben, frage ich dich trotzdem nochmal ganz explizit, gibt es irgendetwas, was du, wenn das Ganze nochmal passiert, also du setzt nochmal mit dem Flieger auf, bremst, er geht zur Seite weg, was würdest du anders machen nächstes Mal? Gibt es da was? Oder sagst du, in der Situation ist man so aufs Bremsen fokussiert, da machst du nichts anders. Also das wäre jetzt so die Frage. Gibt es da vielleicht irgendwas, wo du sagst, das will ich nächstes Mal intuitiv oder nach dieser Erfahrung anders machen?
Um diese Erfahrung bin ich ja jetzt reicher. Insofern würde ich so diese Option, die Bremse loslassen, ist auch eine Option. Mhm. Die würde ich, glaube ich, jetzt eher in Betracht ziehen.
Okay.
So, ja. Wirklich Bremse loslassen und das Flugzeug einfach nach vorne ausrollen lassen. Weil eigentlich, es gab ja auch gar keinen Grund, warum ich gebremst habe. Also sie, ich wollte halt, dass sie langsamer wird, dass sie nicht so rumeiert, dass ich irgendwie besser die Mitte halten kann. Aber letztlich, es wäre ja auch völlig egal gewesen, wenn ich halt nicht in der Mitte bis zum Ende der Bahn rolle. Also das war ja die reine Eitelkeit, warum ich überhaupt gebremst habe.
Ja.
Und also diese Option, dass Bremsen nicht gleichbedeutend ist mit ich stoppe einen Prozess. Diese Option oder um diese Erfahrung bin ich jetzt reicher. Tatsächlich würde ich aber sogar noch ein Stück weiter eher ansetzen und sagen, okay, es gibt aber auch einfach Tage, da ist Fliegen nicht das Richtige, sondern da hilft dir ein Waldspaziergang.
Ah, okay, also den Aspekt würdest du jetzt auch noch mit einbringen.
Genau, ja. Da würde ich zum Beispiel auch noch mal ansetzen, weil ich war einfach, also ich war schon in der Lage, ein Flugzeug zu fliegen, aber habe ich halt vorhin schon gesagt, dass ich einfach auch nicht gut drauf war. Ich hatte schlechte Laune und vielleicht hat mich, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, aber vielleicht hat mich in meinem Kopf irgendwas anderes beschäftigt und blockiert und ich glaube, das war rückblickend einfach kein Tag, an dem ich hätte fliegen gehen sollen.
Ah, okay, spannend.
Und
also wären das so deine beiden Key-Learnings, dass du sagst, einfach vorm Flug checken, bin ich heute überhaupt gut drauf gut genug drauf, um ins Flugzeug zu steigen? Und wenn ich bremse und merke, irgendwas ist nicht richtig, bremse einfach wieder loslassen. Sagst das wären so die Key-Learnings, die du sagst, die könnte man jetzt auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben irgendwo für solche Fälle. Ja. Gibt es noch was, wo du sagst, das hast du da mitgenommen oder war es das im Wesentlichen?
Das ist ein richtig blödes Gefühl, es links zu sitzen, um Passagier zu sein. Das war wirklich ein blödes Gefühl.
Ja.
Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich einfach mit dem Knick im Fliegerego weggekommen bin und zum Beispiel auch keine Passagiere dabei hatte, denen ich mich irgendwie erklären muss oder dass auch meine Tochter gar nicht erst dabei war. Sondern ich das so mit mir selber und dem Flugzeug geklärt habe und am Ende einfach nur Gas geben und in die andere Richtung lenken musste, um wieder zurück zur Halle zu rollen. Also es ist einfach gar nichts passiert. Dafür bin ich sehr dankbar, dass es einfach bei der Erfahrung geblieben ist, an die ich aber wirklich, glaube ich, noch lange denken werde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das bleibt einem natürlich erstmal in den Knochen stecken, ne? Ja, das ist wohl so. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du sagen möchtest zu dem Fall oder grundsätzlich zum Thema Flugsicherheit? Wie genau, würde mich nochmal interessieren, war dann irgendwie noch, ist noch eine Aufarbeitung im Verein erfolgt oder so? Habt ihr da noch irgendwie was draus gezogen oder war das dann eher so für eine Privatsache, sage ich mal?
Ja, es war schon eher so ein privates Ding. Also ich habe da schon mit vielen noch drüber gesprochen. Das haben ja auch viele mitgekriegt und gesehen. Und viele haben da auch meine Tränen gesehen und haben mich dann später noch mal drauf angesprochen, ob ich den Schreck verdaut hätte. Und ach, wird doch den Besten passieren. Und hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, dass dann auch die alten Fliegerherren dann mit ihren Storys um die Ecke biegen, wann sie schon mal überall die Piste verloren haben.
Ja.
Also da sind schon noch einige schöne Gespräche auch draus resultiert, aber es hat jetzt keine Aufarbeitung so im Verein stattgefunden, weil es ja auch einfach ein Privatflug war.
Ja, okay. Nee, das ist ja auch in dem Fall in Ordnung. Hat mich nur mal interessiert, hätte ja sein können, dass da vielleicht noch irgendwie ein, ja, es gibt ja manchmal so Safety-Letter, wo Vorfälle aufbereitet werden und dann alle rumgeschickt werden, aber du hast schon recht, das ist in dem Fall ja ein bisschen anders gelagert, der Fall, weil es eher in einer privaten Fliegerei war. Ja, Janine, vielen Dank, dass du uns so offen von dem Ereignis erzählt hast. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und konnte daraus eine Menge mitnehmen und hoffe, dass es auch unseren Hörerinnen und Hörern so geht. Also nochmals vielen Dank, dass du so offen darüber geredet hast.
Danke dir auch, Martin. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Das war die erste Folge des Fliegermagazin Safety Talks. Weitere sollen folgen. Und auch hier nochmal der Aufruf an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Feedback zu dieser Folge zu geben natürlich. Und natürlich auch nochmal der Aufruf, wenn einer von Ihnen ein Ereignis erlebt hat, über das er hier sprechen möchte, uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schicken. Wir würden dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen und würden uns sehr freuen, Sie hier als nächstes im Podcast begrüßen zu dürfen.